So. Danke, was mache ich?
Vielen Dank.
Dankeschön. So, auf zum zweiten Teil. Wir hatten uns ja gerade davon überzeugt, dass in 2D alles wunderschön einfach mit homogenen Koordinaten beschrieben werden kann und dass auch gleich noch ein wirklich gelungenes System ist. Wir können es geometrisch wunderbar deuten, wir können es algebraisch hinschreiben, wir können es einfach errechnen. Was wir dazu brauchten eigentlich, waren ein paar Vereinbarungen zusätzlich, nämlich die bezüglich homogener Koordinaten. Und jetzt müssen wir uns den Übergang in 3D überlegen. Naja, was wir erwarten ist, dass diese homogenen Koordinaten jetzt übergehen in ein vierdimensionales Koordinatensystem. Das heißt, hier steht 2D drüber, 3D-Koordinaten und dass die 3D-Koordinaten dann in 4D übergehen. Wir wissen schon, dass wir dazu eine zusätzliche Vereinbarung machen müssen, nämlich benutzen wir ein rechtshändiges oder ein linkshändiges Koordinatensystem. In der Regel sagen wir, benutzen ein rechtshändiges. Das heißt, hier an der Tafel, wenn ich da XY in gewohnter Form auftrage, Y hier X auftrage, dann kommt die Z-Koordinate also hier so heraus aus der Tafel. Das ist wichtig und das müssen Sie auch sicher beherrschen. Manchmal zeichnet man das auch durch so eine Pfeilspitze, die eben herauskommt. Okay. Was wir erwarten würden, und wir müssen uns natürlich davon überzeugen, dass das auch geht, ist, dass dann hier die zweidimensionales homogene Koordinatensystem mit dieser Form übergeht in das dreidimensionale Koordinatensystem in dieser Form. Das heißt, anstelle von 4 Parametern, die die linearen Anteile beschreiben, haben wir jetzt 9 Parameter und Translation. Da haben wir einfach eine weitere Translation um den TZ-Anteil. Das erwarten wir. So wäre es friedlich. Und tatsächlich ist das auch so. Das heißt, wir können uns quasi die Matrizen, die wir uns eben vorgestellt haben, im 2D-Fall, können wir straightforward in den 3D-Fall übertragen. Das heißt, bei der Translation kommt einfach hier ein Parameter TZ hinzu. Bei der Skalierung kommt hier ein Parameter SZ hinzu. Auch dieses gilt, das heißt, dieser Parameter 1 durch S ist die uniforme Skalierung, kann auch hier so notiert werden. Das heißt, diese Notation ist identisch mit dieser Notation. Wir können auch noch bei den Skalierungen jetzt dann aber ein paar mehr Varianten unterscheiden. Das heißt, wann ist eine Skalierung eine Spiegelmatrix? Der Satz ist auch relativ einfach. Genau dann, wenn die Determinanten der linken, der 3x3-Matrix, also hier hätte ich sie noch kennzeichnen können, und ich hoffe jetzt, dass jeder von Ihnen eine Determinante ausrechnen kann, kleiner als 0 ist. Das ist einfach zu prüfen, dann haben wir eine Spiegelung da drin. Okay? Das heißt, rechnen Sie die Determinante aus, schon haben Sie das Ergebnis. Ist das so, dann verändert das den Umlaufsinn bei Polygonen. Das ist wichtig, weil oft regelt der Umlaufsinn, in welche Richtung ein Polygon, nehmen wir an, ein Dreieck zeigt. Wir wissen, wenn wir ein Dreieck haben, ist die Normale wichtig, um innen und außen voneinander zu trennen. Meist sagen wir, die Normale geht immer nach außen. Also die würde in diese Richtung jetzt gehen. Also hier heraus würde die normale gehen. Und wie berechne ich das? Naja, das sind so typische Fragen, die Sie eigentlich schon abklären können mit Ihren LA-Kenntnissen aus der linearen Algebra. Nämlich dadurch, dass Sie hier einen Vektor drauf konstruieren, der auf diesem Dreieck senkrecht steht. Okay? In der Regel ist dieses Senkrechtstehen eben aber noch nicht voll ausreichend. Das heißt, Sie brauchen noch eine Reihenfolge. Es ist einfach so, es ist unterschiedlich, ob Sie so herumgehen und so dann die Normale bestimmen oder ob Sie anders herumgehen. Und deshalb hier diese Anmerkung, Achtung, der Umlaufsinn, das heißt die Richtung der Normalen, wird bei einer Spiegelmatrix verändert. Das heißt, wollen Sie nicht, dass meinetwegen in einem komplizierten Objekt, wie immer das aussieht, also möge ja wirklich beliebig aus Dreiecken zusammengesetzt sein, dass Sie hier mit einmal im Rendering-Prozess schwarze Löcher entstehen, dann kann das sein, dass Sie eine Spiegelmatrix angewandt haben und mit einmal diese ganzen Polygone nach hinten zeigen. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Kann auch sein, dass es eben keine Spiegelmatrix ist, dann passiert das eben gerade nicht. So, also durchaus wichtig, dass man hier aufpassen muss. Okay, dann noch ein weiterer kleiner Satz. Wenn zwei Skalierungsfaktoren negativ sind, entspricht dies einer Rotation um 180 Grad. Das ist eben genau dieses Umdrehen gewissermaßen der normalen Richtung. Die Scherung wieder ganz einfach, nur eben mehr Varianten. Ich habe also immer als erstes die Achse, die verändert wird, die also geschert wird, verschoben wird, und die zweite, die Scherung beeinflusst. Sie denken wieder daran, aus dem Rechteck wurde ein Rhomboid, so etwas. Wenn das so ist, dann haben wir diese Achse, das verändert sich ja nicht, aber sie beeinflusst, die Größe beeinflusst hier die Verschiebung gewissermaßen. Und wenn wir da jetzt zwei Koordinaten zu haben, also nehmen wir an, wir haben diejenige Koordinate, die verändert wird, festgelegt, dann haben wir zwei Wahlmöglichkeiten, nämlich die beiden anderen Achsen, die diese Skalierung verändern können. Und entsprechend können wir dann hier im Ganzen vier weitere, neben diesen beiden, die wir im Grunde genommen schon aus dem 2D-Fall kennen, haben wir vier weitere elementare Scherungsmatrizen, die aber dann vollkommen symmetrisch aufgebaut sind. Und hier nur ein Hinweis, Scherung im Ganzen ist gar nicht so wichtig, wird nicht so häufig benutzt wie die anderen Sachen. Aber es gibt eben auch Autoren, die definieren das ein bisschen anders. Also Foley van Damme zum Beispiel definiert die Scherung dann hier mit zwei Parametern. Ja? Es gibt aber auch Leute, die die vollständige Form definieren und sagen, eine Scherungsmatrix hat diese Form. Ja, also hier die vollständigen sechs Scherungen, die theoretisch möglich sind, angegeben. Und im Sonderfall können die eben null sein, diese Parameter. So. Rotationen um die Hauptachse. Wir hatten eben ja nur Rotation um den Ursprung beschrieben. Ja, ich habe jetzt extra mein Hilfsmittel mitgebracht. Sie werden gleich auch sehen, dass man das noch braucht, weil es sonst ein bisschen schwierig ist, im 3D-Raum Ihnen immer die richtige Ansicht zu bieten. So ganz einfache Hilfsmittel helfen manchmal der Vorstellung bezüglich der Ergebnisse. Was wir ja gemacht hatten, waren, wir hatten um den Ursprung rotiert. Hier XY so aufgemalt. Und jetzt, um den Ursprung zu rotieren, bedeutet eigentlich nichts anderes, als um diese Z-Achse, die ja wieder hier orthogonal draufsteht. Das heißt, das, was wir eben beschrieben haben im 2D, ist eigentlich ist auch, wenn wir jetzt da wieder eine Einbettung vorsehen, eine Rotation um die Z-Achse. Und das Interessante ist, bei der Rotation um die Z-Achse, bei jeder Rotation werden alle Werte auf der Rotationsachse nicht verändert, egal wo sie liegen. Das heißt, auch bei der Punkttransformation um den Ursprung verschiebt sich ja der Ursprung nicht. Der bleibt. Aber alle anderen Werte werden verändert. Das heißt, verallgemeinert, alle Werte auf der Rotationsachse werden bei einer Rotation um eine Hauptachse nicht verändert. Ja, ist klar, nehme ich an, das ist die Rotationsachse. Dann darf sich alles hierum verändern, aber nicht die Werte, die auf der Achse selber liegen. Gut. Und wenn ich mir das dann genau anschaue, entsteht da wieder genau dasselbe Bild, nämlich hier in irgendeiner Form, das war unser Ausgangspunkt, Z-Achse, Cosinus minus Sinus Y, Sinus Phi, Cosinus Phi und als drittes alle Werte um die Rotationsachse, also um die Z-Achse, alle Werte auf der Z-Achse werden bei Rotation um die Z-Achse nicht verändert. Und deshalb hier gewissermaßen dieser Spaltenvektor der Teil der Einheitsmatrix ist. Ja? Können Sie auch alles nachrechnen, stimmt. Und wenn wir diese eine Matrix konstruiert haben, dann können wir auch die beiden anderen konstruieren, immer in dem Wissen, eine Rotation um die X-Achse muss also hier Teil der Einheitsmatrix sein. Weil alle Werte, wenn Sie jetzt da einen Vektor drauflegen, kommen da ja immer die X-Werte hin und werden da verarbeitet. Und die sollen nicht verändert werden. Okay? Und deshalb diese Form 1, 1, 0. Und dann entsteht immer dieses Bild Cosinus minus Sinus. Cosinus minus Sinus. Hier steht es jetzt ein bisschen anders. Wieder Frage, muss man sich das alles merken? Nein, das muss man sich natürlich nicht genau merken, wo die Minuszeichen sind. Das kann man auch zur Not nachschauen. Aber was man sich merken muss, ist die Achse, um die gedreht wird, die ist immer eins Teil der Einheitsmatrix. Weil da soll sich nichts verändern. Und wenn sich gar nichts verändert, nehmen wir die komplette Einheitsmatrix. Wenn sich an einzelnen Koordinatenpunkten nichts verändert, dann müssen wir eben hier diesen Teil der Einheitsmatrix benutzen. Also im Grunde genommen auch straightforward und relativ einfach. Wir können sogar noch einiges mehr kennenlernen. Also uns fällt jetzt mal auf, durch scharfes Anblicken, dass bestimmte Sachen eben auch noch gegeben sind. Rechnen Sie mal den Wert der Hauptdiagonalen aus. Der ist immer, also die Summe der Elemente auf der Hauptdiagonalen. Bei einer Rotationsmatrix ist immer gleich 1 plus 1 plus 2 plus 2 mal Cosinus Phi hier. Oder hier 1 plus 1 plus 2 mal Cosinus Phi. Okay, der ist also immer gleich 2 plus 2 mal Cosinus Phi. Die Punkte auf der Rotationsachse bleiben immer unverändert. Kennzeichen ist genau hier, 1, 0, 0, 0 hier, 0, 1, 0, 0 hier und 0, 0, 1, 0 hier. Okay. Rotationsmatrizen sind orthogonal. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, was das genau heißt. Ja? Sollten Sie nämlich wissen. Reihenvektoren und Spaltenvektoren bilden je eine orthonormale Basis. Auch das betrachten wir gleich nochmal. Das heißt, die Determinante dieser Matrix ist gleich 1. Und etwas ganz Wichtiges, Produkte, also Matrixprodukte von Rotationsmatrizen, sind wieder Rotationsmatrizen. Okay? Das müsste man streng genommen jetzt beweisen. Ich hoffe, an dieser Stelle glauben Sie es mir mal. Aber die Begriffe orthogonal und orthonormal, die sollte man sich schon noch mal anschauen. Warum man dann manchmal nicht will. Also, weil die nämlich leicht durcheinander gebracht werden. Wir nennen zwei Vektoren, U und V, jetzt bezogen auf Vektoren. Ja? Also zwei solche Vektoren. Orthogonal, dann und genau dann, wenn ihr Skalarprodukt gleich 0 ist. Das heißt, dann stehen sie senkrecht aufeinander. Also hier bedeutet klar, orthogonal gleich senkrecht stehen. Und das prüfen wir einfach dadurch, dass wir ob das Skalarprodukt gleich 0 ist. Eine einfache Prüfung. Oder andersherum ausgedruckt, können Sie auch fragen, wir konstruieren einen Vektor, der senkrecht auf einem anderen Vektor steht. Ja? Wie machen wir das? Wir schreiben das allgemeine Skalarprodukt auf und setzen diese Bedingungsgleichung. Ja? Rechnen dann die Werte auf. Und wenn Sie das machen, werden Sie feststellen, dass ein Vektor auf einem anderen Vektor senkrecht stehen kann, unter bestimmten Bedingungen. Und wenn Sie drei Vektoren hernehmen, also streng genommen zwei Vektoren, die spannen ja eine Ebene auf, dann kann man das auch für eine Ebene so bestimmen. Okay, das heißt orthogonal bei Vektoren. Haben Sie aber eine Basis, das heißt normalerweise sagen wir ja, unsere in der linearen Algebra ist das meinetwegen der Vektor E0, E1, E2 und das sei eine Basis genau dann, wenn diese drei Vektoren paarweise jeweils senkrecht aufeinander stehen. Das ist das, wie wir es normal machen, also orthogonal. Alle Vektoren stehen senkrecht aufeinander und dann die Vereinbarung Rechtssystem oder Linkssystem. Und zusätzlich gilt, dass diese UI, UJ, wenn die orthogonal sind, das heißt senkrecht aufeinander stehen, dann sagen wir, diese Basis ist orthogonal. Wenn zusätzlich gilt, dass diese Vektoren Einheitsvektoren sind, das heißt, die Länge 1 haben, dann nennen wir die Basis orthonormal. Also zwei Bedingungen, senkrecht aufeinander stehen und die Länge 1 haben. Das wäre diese Basis. Jetzt können wir weitergehen und können fragen, was heißt das denn für eine Matrix, für eine beliebige Matrix? Sie erinnern sich auch bestimmt, in linearer Algebra haben Sie diese Einheitsvektoren dann eben auch in eine Matrix geschrieben, meinetwegen als Spaltenvektoren. Jetzt aber ganz formal heißt eine Matrix genau dann orthogonal, wenn M multipliziert mit M transponiert. Was ist eine transponierte Matrix? Ja? Spalten und Zeilen vertauschen, ganz einfache Operation. Genau, wenn die gleich der transponierten mal M ist. Und wenn das gleich E ist, wenn Sie sich das jetzt überlegen, ist das so, dann ist auch M hoch minus 1 gleich der transponierten. Das hatten wir heute schon einmal. Ja? Das heißt, das ist ein Sonderfall, das gilt nicht allgemein. Aber stellen wir sowas fest, dann sind wir relativ gut heraus. Okay, und dann noch die Beobachtung, eine orthogonale Basis ist etwas anderes als eine orthogonale Matrix. Selbe Begriff auf andere Objekte angewandt, denn nicht jeder orthogonale Satz von Vektoren ist eine orthogonale Matrix. Das klingt alles ein bisschen schräg, müssen Sie sich aber überlegen. Und jetzt noch einmal hierzu. Rotationsmatrizen sind also orthogonal. Und das ist wichtig zu wissen. Haben wir eine reine Rotationsmatrix, so können wir die Inverse dieser Matrix einfach durch Transposition bestimmen. Ist gleich der Transponierten. Und das ist wunderschön. Auf der anderen Seite, auch das ist wichtig, Reihenvektoren und Spaltenvektoren bilden eine orthonormale Basis. Das heißt, nehmen Sie diese Vektoren her, die hier stehen, und prüfen Sie auf Orthonormalität die Basis. Also nehmen Sie diese drei Vektoren her, oder diese vier Vektoren, diese, diese, diese und diesen, so ist das eine orthonormale Basis. Denn die Determinante von R ist genau gleich 1. Auch das können Sie ausrechnen, das ist eine dieser Bedingungen. Also, wie gesagt, mein Satz stimmt schon, leider wird es noch ein bisschen schlimmer. 3D-Computergrafik wäre ganz einfach, wenn es die Rotationen nicht gäbe. Sehen Sie schon, dass wir jetzt ganz, ganz viele Fälle unterscheiden müssen und wir würden uns nicht so viel Arbeit machen, mit Eigenschaften feststellen, wenn wir das nicht nachher bräuchten. Gut. Jetzt nochmal ein paar weitere Anmerkungen. Also Rotationen um eine Achse sind Rotationen in einer Ebene. Ich hatte Ihnen eben schon klar gemacht, wenn dieses die X-Achse ist, wenn dies die Z-Achse ist, dann haben wir im Grunde genommen eben eine Rotation in einer Ebene gemacht, nämlich der XY-Ebene, wenn wir um Z rotieren. Das gilt natürlich ganz allgemein, auch wenn wir andere Rotationsachsen hernehmen. Die Punkte auf der Rotationsachse bleiben immer erhalten, kennzeichnend dadurch, dass die zugehörige Spalte in der Matrix eben Teil der Einheitsmatrix ist. Ein starrer Körper, also das als starrer Körper oder dieses als starrer Körper betrachtet, verändert seine Form durch Rotation nicht. Ja, bleibt also immer so, wie sie sind. Und wie viele Freiheitsgrade gibt es dann bei einem starren Körper? Naja, drei Freiheitsgrade. Wir haben drei Elementarrotationen und wir werden gleich sehen, dass mit diesen drei Elementarrotationen jede Rotation beschreibbar ist und dass jede beliebige Rotation eben auch genau drei Parameter braucht. Also drei Freiheitsgrade. Das zweite, die Translation. Ich kann natürlich jedes Objekt so, so in Z verschieben, sind drei weitere Freiheitsgrade. Okay, also haben wir bei starren Körper immer 6 Freiheitsgrade. Und nach dem Eulerschen Rotationssatz, den schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genau an, haben wir mit diesen 3 Basisrotationen um die Hauptachsen auch eine Möglichkeit, jede beliebige Rotation zu beschreiben. Denn bisher habe ich ja nur diese Rotation um diese Achse oder um diese Achse oder um diese Achse beschrieben. Aber so eine Rotation wäre ja nicht direkt beschreibbar. Euler sagt aber, und das wusste er schon relativ früh, dass das durch genau solche 3 Parameter auch beschreibbar ist. Und das ist eben Euler. Übrigens ganz wenig zu seinem Leben. Er hat im 18. Jahrhundert eben gelebt, schließlich in St. Petersburg gelandet und da hat er wohl auch sehr, sehr viel Freiheit. Er hat in seinem ganzen Leben 866 Publikationen verfasst, alle in Latein und sehr, sehr sauber. Und gehen Sie mal rum, fragen Sie mal einen der Professoren hier, wie viele Publikationen er so hat. Die meisten werden auch irgendwie auf Werte um die 100 kommen, so im Laufe eines Lebens. Also 866 zu machen, ist eine enorme Leistung. Also das ist wirklich wahnsinnig. Ja. Okay. Und noch eins, wir haben von Ihnen nicht nur den Rotationssatz, sondern viele der Sachen, die für Sie selbstverständlich sind, und möglicherweise hat Ihnen das nie jemand gesagt, aber so Symbole wie E, so Symbole wie Pi, wie das große Sigma als Summenzeichen oder die Notation f von x, ja, einfach, dass man so Funktionen notiert, auch das stammt von Euler. Ja. Also ist ein ganz wichtiger Mathematiker gewesen. Und unter anderem hat er eben mehrere Rotationssätze verfasst. Als erstes hat er festgehalten und auch bewiesen, denn ansonsten ist das in der Mathematik nichts, das war damals so, wie es heute ist, dass jede beliebige Rotation durch drei Parameter, zum Beispiel durch drei Winkel, festlegbar ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich und wir wollen uns den Beweis und schon gar nicht den Beweis, den er jetzt gemacht hat, jetzt reinziehen. Und kurze Zeit später ergänzte er dann noch, jede Rotation eines starren Körpers, nehmen wir das wieder als starrer Körper, also irgendwie rotieren, um einen Punkt ist äquivalent zu einer Rotation um genau eine Achse durch diesen Punkt. Also, was er noch ergänzt ist, okay, ich brauche im Ganzen drei Parameter und zweitens, ich kann jede beliebige Rotation dadurch festlegen, dass ich eine Rotationsachse, die aber nicht die Hauptachse sein muss, festlege und um diese rotiere. Und diese Rotationsachse geht genau um diesen einen Rotationspunkt, um den ich einen starren Körper rotieren will. Gut. Noch eine Sache für starre Körper. Starre Körper können transliert werden, also wenn ich das so zusammenfasse, haben wir eben auch eine wunderschöne Eigenschaft. Die Translationsparameter sind vollkommen separat von den Rotationsparametern. Das hier, die linearen Transformationsglieder stecken eben hier und hier stecken die translationalen Sachen. Und ist das so, dann gilt für solche Translationen, weil das so schön getrennt ist, dass ich eine beliebige Rotation auf rigid bodies, also auf starren Körpern, die Inverse davon bestimmt man dadurch, dass man die transponierte bildet. Das ist die Rotation, das wussten wir ja, da ist die Inverse gleich dieser Rotation. Und dass ich vorher die Translation da ein Minuszeichen vorsetze. Auch das ist ein sehr hilfreicher Satz. Das heißt, die Transformation starrer Körper, da ist die Inverse einfach zu berechnen. Gut. Fassen wir jetzt mal wieder unsere Ergebnisse so kurz zusammen und dann sehen wir, wir haben tatsächlich auch im 3D-Raum sehr leistungsfähige Repräsentationen mit den homogenen Koordinaten. Es ließ sich fast alles straightforward erweitern. Kein großer Unterschied. Die Konkatenationen können wir auch hier durch Multiplikationen, durch Matrizenmultiplikationen ausdrücken und wir können auch wieder faktorisieren. Jetzt führe ich das nicht vor, diese Faktorisierung, weil die wird noch krickeliger mit diesen vielen Indizes wie im 2D-Fall. Aber auch hier können wir Faktorisierungen durchführen. Und noch was, nicht bewiesen, aber ich hoffe glaubhaft gemacht, dadurch, dass ich auf Euler referenziert habe, der sagt, jede beliebige Rotation, die ich im Raum ausführen will, kann ich durch drei Hauptachsentransformationen, er sagte durch drei Parameter, zum Beispiel drei Winkel, realisieren. Ja? Und betrachten wir gerade diese Rotationen, dann stellen wir fest, ja, stellen Sie sich vor, ich bin hier, das Ihr Hauptkoordinatensystem, das heißt, mein Hauptkoordinatensystem ist irgendwie so festgelegt, was weiß ich, also wie auch immer, so, sagen wir mal so. Hier ist X, da ist Y, ja, und wo geht dann Z hin? Naja, es hat X, Y, da ist X, oder mache ich so, dann ist ganz normal für Sie jetzt, das kommt man immer ins Rotieren. Also so, X, Y, wo ist Z? Nach vorne oder nach hinten? Das müssen Sie... Nach hinten, ja. Sie können es sich ja auch so merken, also immer mit dieser Daumenregel. X, Y, wo geht der Zeigefinger hin? Da, nach hinten. Okay, das sei jetzt mein Hauptachsensystem. Ja, das ist wirklich schwierig, das ist wirklich anstrengend, anstrengende Vorlesung. So, und in diesem Hauptachsensystem läge jetzt irgendwo dieses Objekt. Und bitte sehr, jetzt beschreiben Sie mal, ich möchte diese Rotation ausführen. Meinetwegen auch um 180 Grad. Wie geht das jetzt um die Hauptachsen? Euler sagt, es geht. Aber Sie sagen mal bitte, welche Hauptachsentransformationen Sie durchführen müssen. Nicht trivial. Nicht trivial. Sie können ja nur um diese Achsen transformieren. Sie wollen aber dieses Objekt da so transformieren. Ist nicht trivial. Also bei der Eingabe von Hauptachsentransformationen können Sie einfach intuitiv überhaupt nicht das Objekt einfach, Sie können nicht einfach beschreiben, was mit dem Objekt passieren soll. Ja? Durch Hauptachsentransformationen. Das geht nämlich immer nur um diese Hauptachsen, diese Weltachsen. Sehr, sehr schwierig. Ja, die Berechnungen sind stabil und effektiv. Da haben wir gesehen, da müssen wir einfach nur drei Basismatrizen miteinander multiplizieren. Das werden wir wohl hinkriegen. Und Stabilitätsprobleme sind nicht zu erwarten. Eigentlich prima, wenn ich drei Matrizen multipliziere. Wenn ich die kennen würde, wäre das in Ordnung. Aber die Interpolation, das ist so ähnlich wie die Eingabe jetzt. Das heißt, jetzt beschreibe mal diese Rotation dieses Objektes, jetzt meinetwegen in 30 Schritten, eins, ja, und sage mir jedes Mal die Rotationsmatrix dazu, Sie. Das geht so einfach nicht. Ja. Und ob das einfach ist und Probleme erzeugt, das müssen wir halt uns nochmal anschauen. So. Das sollte da oben jetzt nicht sein, dieses Pfeilchen, aber macht nichts. Dann machen wir mal ein einfaches Beispiel. Machen wir jetzt mal ganz einfach. Gucken wir uns erstmal das Interpolationsproblem an. Das heißt, was habe ich? Ich habe jetzt hier bewusst mal die Achsen wieder ein bisschen vertauscht. Sie müssen immer sehen, das ist das gleiche Koordinatensystem, nur eben ein bisschen gedreht. Okay? Aber wieder x, y, z bildet ein rechtshändiges Koordinatensystem. Und ich habe eigentlich folgende Situation. Ich möchte um die Y-Achse dieses Ding so rotieren. Okay? Eigentlich ja ganz einfach. Was mache ich da? Naja, ich schreibe mir die Rotationsmatrix um die Y-Achse auf. Die steht da oben. Ganz einfach, ist eine bekannte Matrix. So, und jetzt rechne ich die eben aus für die verschiedenen Werte. Das heißt, hier links, wenn das Ding so rotiert ist, habe ich eben den Wert, das war die Ursprungsausgang, dann habe ich eben Phi 90 Grad und dann kann ich den Cosinus Phi, Sinus Phi entsprechend bestimmen. Der Sinus Phi von 90 Grad ist eben gleich 1. Stimmt das? Ja. Von Cosinus Phi genau 0, der läuft gerade darunter. Und hier minus Sinus Phi ist dann minus 1 und das 0. Das kann ich für die Endposition genauso machen. Dann bekomme ich diese Notation. Und jetzt hatte mir ein Klugscheißer mal gesagt, übrigens, das mit dem Interpolieren in 3D ist auch ganz einfach. Hast du eine Matrix, dann interpolierst du einfach die einzelnen Matrix-Elemente. Ja, das funktioniert beim Translieren, das funktioniert beim Skalieren. Warum funktioniert das nicht beim Rotieren? Es war halt ein Klugscheißer und er wusste Halbsachen, aber nicht alles. Und da habe ich das dann mal so gemacht. So. Und ich habe einfach diese beiden Matrizen elementweise interpoliert. Und bin ich auf halbem Weg, was wollte ich dann haben, dass dieser Pfeil genau so steht. Das heißt, ich wollte überall den Einheitsmatrix haben. Denn so lag sie ja bei plus 90 Grad, so bei minus 90 Grad wäre es so die Einheitsmatrix gewesen, der Ausgangspunkt. So, und raus kriege ich dieses. Was ist das grafisch? Ja, das ist eben so ein Objekt. Das heißt, dieses, das kann ich Ihnen jetzt leider nicht vorführen, würde so interpoliert, so zusammenschrumpfen auf eine Linie und dann wieder rauswachsen. Ja, es würde eben wirklich bei der Rotation die Form total verändern, so zusammenschrumpfen zu einem Knuddelball und dann wieder, also zu einer Linie, und dann wieder auswachsen. Und das ist genau nicht die Rotation, die wir haben wollten. Also, dieser Klugscheißer war ein echter Klugscheißer. So geht es nicht. Obwohl, er hatte ja recht bewertet. Bei der Translation geht es wunderbar. Können Sie sich auch anschauen. Wenn ich hinten die TX, TY, TZ interpoliere, meinetwegen zwischen 0 und 1, dann verschiebt sich genau dieser Vektor linear in eine Richtung. Ja? Funktioniert auch bei der Skalierung. Objekt wird größer und kleiner. Einfach die Werte, einfach die Elemente interpolieren. Geht aber vollkommen schief bei der Rotation. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Rotationen nicht ganz trivial sind, und dass man sich schon darum Gedanken machen muss. Wir werden noch ein klein paar Worte dazu verlieren, aber in Vollständigkeit können wir das hier jetzt nicht realisieren. Allein wenn Sie sehen, dass die Menschheit und die Mathematik dann vier verschiedene Methoden entwickelt hat, also vier vollständig unterschiedliche Methoden, um Rotationen zu beschreiben, nämlich wir haben das erste gemerkt, um die feststehenden Koordinatenachsen kann ich jede beliebige Rotation kann ich dadurch beschreiben. Wie, wissen wir noch nicht, aber Euler sagt, es geht. Das zweite, was dann Euler noch gesagt hat, ist, eine beliebige Rotation kann ich immer dadurch machen, dass ich eine Rotationsachse festlege, die liegt immer in dem Punkt, um den ich das Objekt rotieren will und kommt vom Ursprung aus. Das geht. Also ich kann es auch damit machen. Dann gibt es eine dritte, die müssen Sie sehr wohl davon unterscheiden. Das ist eine Rotation, die für Objekte, die ich im Raum bewegen will, sehr, sehr schön ist. Nämlich die Rotation quasi um die lokalen Achsen dieses Objektes. Oder so wie ein Flugzeug Richtungsänderungen durchführt. Denn was passiert? Nehmen wir an, das wäre das Flugzeug. Also jetzt hier noch ein zweiter Balken dran. Das wäre mein Flugzeug. Auch dieses Flugzeug kann mit drei Parametern jede beliebige Rotation durchführen. Aber eben um die eigene Achse. Okay? Und zweite Eigenschaft, drehe ich um die X-Achse, ja, dann drehen die anderen Achsen mit. Verstehen Sie? Da waren es drei feststehende Achsen im Raum. Irgendwie mal festgelegt und immer fix. Das ist was anderes, als wenn ein Objekt sich um drei freie Achsen, so wie ein fliegendes Objekt sich um drei freie Achsen bewegt. Denn der Unterschied ist der, dass sich da die Achsen mitdrehen. Können Sie auch die Kamera nehmen? Was kann die Kamera machen? Er ist vielleicht ein bisschen schwach, aber er kann die Kamera translieren. Er kann sie hin und her bewegen. Okay? Nicht ihn auslachen, das wäre jetzt unfair. Er kann das. Und wäre ich fähig, könnte ich auch hoch und runter. Das kann ich nur ein bisschen. Genau drei Möglichkeiten. Und rotieren. Aber nochmal, wenn ich das jetzt mal so versuche, Ihnen vorzuführen, dann rotieren meine Achsen mit. Ich kann natürlich um meine Senkrechte rotieren. Ja? Und die anderen Achsen drehen dann eben mit. Aber ist klar, wäre ich ein Flugzeug und würde so die Richtung verändern, dann würde ich so eine Bahn fliegen. Ja? Ich kann auch so machen. Also das ist das typische Viva-Bild. Ja? So schön schräg. Ja? Auch das kann ich machen. Und was kann ich noch machen? Na, ich kann um diese Achse noch rotieren. Also ich kann noch vor und zurück gucken. Und tatsächlich, aber meine anderen Achsen drehen sich immer mit. Ich kann da gar nichts dran ändern. Und das wäre diese Sache, die wir Eulerwinkel nennen. Ich kann jeden starren Körper um diese drei Winkel, die das Koordinatensystem mitdrehen, rotieren. Eine ganz andere Vorgehensweise als die feststehenden Koordinaten. Das muss Ihnen klar sein. Und ich kann noch was machen. Das alles hat noch nicht ausgereicht. Da gab es ja noch weitere Klugscheißer, die haben gesagt, das kannst du auch noch anders machen, nämlich mit dem Rotationssatz der Quaternionen. Gut, das alles sehen Sie, das würde man nicht machen und machen. Und noch eins, all diese Methoden sind in Gebrauch. Weil keine Rotationsmethoden eignet sich für alles in idealer Form. Das heißt, 3D-Grafik ist auch deshalb so kompliziert, weil Sie noch feststellen müssen, welche Rotationsmethode benutzen Sie in welcher Situation. Selbst wenn Sie sie alle verstanden hätten. Aber selbst das wäre jetzt in der Grundlagenvorlesung ein bisschen viel und darum kann ich Sie da nur auf die Animationsvorlesung verweisen. Und noch mehr. Wir müssen auch das Faktorisierungsproblem noch lösen. Weil uns reicht es nicht, dass Euler sagt, okay, du kannst das durch Hauptachsentransformationen beschreiben. Wir möchten auch diese Werte dann haben. Wir sind halt so. Die reine Existenz reicht uns nicht. Wir möchten auch ein Verfahren haben, um die Werte zu berechnen. Okay? Also im Ganzen sehr, sehr viel Arbeit. Und nur ein paar kleine Einblicke. Warum das alles so schwierig ist. Im Allgemeinen würden wir ja drei aufeinanderfolgende Rotationen immer durch Matrixmultiplikation beschreiben. Ja? Einfach dadurch, dass wir die Matrizen multiplizieren. Nun haben wir da aber drei Basisoperationen, also um drei Achsen herum. X, Y, und Z. Ja? Wir müssen uns jetzt festlegen, in welcher Reihenfolge wir das ausführen. Denn wir wissen ja, Rotationsmatrizen sind im Allgemeinen nicht, also oder Multiplikationen sind im Allgemeinen nicht kommutativ. Also müssen wir die Reihenfolge festlegen. Und da gibt es allein sechs Möglichkeiten, das zu tun. Ich kann erst um die X, dann um die Y, ich kann erst um die Z-Achse, dann um die Y, dann um die X-Achse rotieren. Ich kann auch erst um die X-Achse, dann um die Y und dann nochmal um die X-Achse rotieren. Das klingt ein bisschen verrückt, das ist wieder dieselbe Achse, aber weil sich ja durch die Rotation um die Y-Achse entscheidende Sachen verändert haben, ist es nicht die identische Rotation. Und im Ganzen gibt es also 24 verschiedene Möglichkeiten. Und das ist nicht wirklich schön und nicht wirklich prickelnd. Das heißt, woher sollen Sie denn jetzt wissen, was die ideale Form ist? Ich sage Ihnen, es gibt keine ideale Form. Es gibt nur eine, die Sie festgelegt haben. Und das muss jeder andere, der Ihre Matrizen benutzt, dann auch wissen. Sonst geht es schief. Okay? Und jetzt machen wir mal so ein Beispiel, nämlich diese Rotation. Erst um die Z-Achse, dann um die Y-Achse, dann um die X-Achse. Die können wir ja einfach aufschreiben. Und mit ein paar Notationen, weil da immer diese Sinus Phi I stehen. Also für I steht jetzt entweder X oder Y oder Z. Ja? Weil das so aufwendig zu schreiben ist, habe ich mal die Kurzschreibweise. Und anstelle von Sinus Phi I schreibe ich nur S, SI. Ja? Wenn Sie das jetzt aber ausschreiben, allein diese Matrix, dann sehen Sie, eigentlich möchten Sie da nicht mit umgehen. Das sind so viele Kreisfunktionen da drin und so viele Ausdrücke. Schön, dass der Euler gesagt hat, es geht, aber Sie möchten es eigentlich nicht wissen. Trotzdem tun wir es mal. Und das ist jetzt Vertiefung, weil es findet jetzt unheimlich viel Knibbelei statt. Und zwar immer Koeffizientenvergleiche. Also Ausgangspunkt, die Fragestellung ist die, Sie haben eine beliebige Matrix gegeben. Sie wissen von dieser Matrix, es ist eine Rotationsmatrix. Sie möchten die drei Elementarrotationen haben, aus denen sie zusammengesetzt ist. Sie glauben also Euler und möchten das nur ausrechnen. Genau, und dann ist der Ansatz, dann muss R02 gleich SY sein. SY ist was? Steht für Sinus Phi Y. Ja? Okay, fast gewonnen im ersten Schritt. Sie können einen Parameter sofort bestimmen, nämlich das SY. Okay? Und dann fängt es an, schon fieselig und mehrdeutig zu werden. Nämlich, jetzt müssen Sie Fälle unterscheiden. So geht das jetzt weiter, das geht weiter bis auf die nächste Seite und das möchte ich jetzt nicht mit Ihnen durchmachen. Okay, und das sollte da hinten liegen. Okay, das werde ich noch korrigieren. Es ist wieder die gleiche Matrix. Es ist eindeutig nicht möglich. Also je nachdem, welche Werte die Phis haben, müssen Sie Entscheidungen treffen. Eine eindeutige Lösung ist nicht möglich, aber Sie können zu einer Lösung kommen. Aber Sie können also eine solche Faktorisierung durchführen. Aber leider ist die nicht sehr stabil und das liegt an diesem blöden Arcus Tangens, der irgendwann auftaucht. Warum ist das nicht schön stabil? Was ist bei dem Arcus Tangens los, was ein Sinus und ein Cosinus nicht hat? Der ist unbeschränkt, das heißt, er hat irgendwo einen Pol, geht ins Unendliche. Und das ist für uns, selbst mit Real-Zahlen, mit Real-Arithmetik, schlimm. Ja? Das heißt, den Fall müssen wir immer ausschließen und müssen immer aufpassen, dass die Werte nicht zu groß werden und so weiter. Denn Sie wissen ja, wenn wir zu sehr großen Werten, selbst bei Real, beim Datentyp Real, sehr kleine Werte dazu addieren, dann gehen uns die verloren und die ganze Mathematik stimmt nicht mehr. Okay? Also viele Instabilitätsmöglichkeiten, die wir an der Stelle haben. Also nicht wirklich prickeln. Okay, das heißt, tatsächlich haben wir das gemacht. Benutzen Sie mein Schema, was da auf die zwei Folien war. Dann können Sie faktorisieren. Wir sind also einen Riesenschritt weiter. Und es gibt auch noch andere Leute, zum Beispiel Eberly meinte, Game Designer sind mathematisch blöd, die können das nicht selber, diese 24 verschiedenen Möglichkeiten ausrechnen, so wie ich es Ihnen da gezeigt habe. Darum gebe ich Ihnen die Faktorisierung mal an, hat er auch gemacht. Das heißt, er hat Seiten seines ansonsten guten Buches damit gefüllt, Faktorisierungen von allgemeinen Rotationsmatrizen zu beschreiben. In unseren Qualitätsmaßstäben ist das aber eigentlich, das ist der unmittelbare Hinweis, dass ich jetzt gleich aufhören soll. Ja. In unseren Qualitätsmaßstäben ist es jetzt so, die Eingabe haben wir immer noch nicht einfach gelöst. Wir haben auch nicht wirklich gelöst, dass es stabil und effektiv sein soll durch diesen blöden Arcus Tangens. Aber wir könnten Interpolationen erzeugen. Wir müssen uns nur darauf festlegen, dass wir die Elementaroperationen immer in der gleichen Reihenfolge durchführen. Meinetwegen Z, Y, X. Nochmal, was heißt das? Einen Winkel interpolieren, meinetwegen in 10 Schritten, ist einfach. Da nehme ich, meinetwegen der Winkel sei 30 Grad, dann mache ich immer 3 Grad und inkrementiere das. Okay. Dann den zweiten Winkel um 3 Grad, um ein Zehntel, meinetwegen, sei der 45 Grad, wäre jeweils 4,5 Grad. Ein Winkel interpolieren ist einfach. Und den dritten auch. Aber ich muss jedes Mal diese Matrixmultiplikation durchführen. Und zwar immer in derselben Reihenfolge. Mache ich das anderes, kommt was anderes raus. Also, bei Interpolationen können wir fast glücklich sein mit diesen Hauptachsen. Viele, viele Sachen, und das sei jetzt auch eine Vertiefung, die ich nicht besprechen kann. Sie sehen schon, hier gibt es beliebig viel. Aber natürlich, es geht auch, diese für eine beliebige Rotationsmatrix, diese Rotationsachse und diesen einen Winkel zu bestimmen, so wie Euler es als Existenzsatz gesagt hat. Ja, das geht tatsächlich. Aber noch eins. Und hier ist dann der Algorithmus. Ist halt ganz einfach. Ja. Alles hier aufgeschrieben. Ja, und dass das ganz einfach ist, sehen Sie an den paar Folien. Ja. Gut, und jetzt da. Ja, das. Das heißt, eine Frage sollten wir uns noch beantworten. Da steht auch irgendwas. Ich habe gesagt, Rotation um eine beliebige Achse. Um eine beliebige Achse anzugeben, brauche ich normalerweise wie viele Parameter? Er zeigt ja ganz heimlich 3. Und jetzt zusätzlich einen Winkel, dann habe ich aber 4. Aber die Lösung steht ja schon da. Ja. Also es scheint ein Widerspruch zu sein. Aber eigentlich brauchen wir ja nur eine Richtung. Und wir können natürlich immer die Länge meinetwegen auf 1 setzen und dann sind es de facto nur 2 Parameter, die wir haben. Für eine Angabe einer Richtung. Ja. Und damit stimmt wieder der Eulersche Satz. Damit hätten wir fast alles gelöst. Hätten Sie das dann verstanden? Ich glaube, das, was Sie mitgekriegt haben, ist, Rotationen sind ganz grundsätzlich kein Problem, es ist machbar, aber viel Fieselkram im Moment noch. Interpolationen kann schwierig sein, weil wenn wir es blöd machen, werden Rigid Bodies nicht richtig interpoliert, sie schrumpfen und gehen wieder auseinander. Und das ist ja das, was wir nicht haben wollen. Allein der Hinweis, dass ich gesagt habe, es gibt mal mindestens 4 Standardmethoden, die jeder Animations-Entwickler dann kennen sollte, ist ein Hinweis darauf, dass unter bestimmten Bedingungen die eine Methode besser ist, unter anderen die andere. Sonst hätte ich als Lehrender ja genau eine ausgewählt und gesagt, das ist das, wie Sie es machen sollten. Und den Rest hätte ich sowieso Ihnen überlassen. Und alles das können wir jetzt weiter nicht machen, da der klare Hinweis, wenn Sie das machen wollen, dann sollten wir uns im Master wiedersehen. Okay. Beliebig viel Spielerei noch. Dass das wirklich wichtig ist, sehen Sie, ich meine, gut, das ist alles, da waren Sie noch, wahrscheinlich noch kein Teenager zu der Zeit, als Wörmel 97 spezifiziert wurde, aber immerhin, wenn man zu dem Zeitpunkt gesagt hat, wir geben nicht eine allgemeine 4x4-Matrix an, weil VRML ist Virtual Reality Modeling Language, dann dachte man, da soll irgendein Human, irgendein Mensch soll beliebige Transformationen beschreiben. Und da hat man sich überlegt, mit der 4x4-Matrix, wenn wir das zulassen, dann werden die wenigsten normalen Menschen das können. Und darum haben sie so etwas, einen Transformationsknoten eingeführt, der viele Transformationen, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miteinander kombiniert. Und eigentlich ist das ganz geschickt, denn sie machen zunächst erstmal eine Transformation zu einem Ursprungspunkt der zukünftigen Rotationen, den neuen Ursprung festlegen. Hatten wir ja schon festgelegt, dass das für beliebige Rotationen sehr hilfreich sein kann. Dann machen sie eine Skalierungsrotation, also eine Rotation, eine Skalierung und eine Rückrotation. Da konnten sie dann die Skalierung in den üblichen Objektkoordinaten angeben. Dann haben sie eine Rotation, gemacht, die eigentliche Rotation, die ich haben wollte. Dann konnte ich eine Translation wieder zum Ausgangspunkt zurück und dann die eigentliche Translation. Also die Leute haben sich eine Menge Gedanken gemacht, einfach um den Benutzer von dieser 4x4-Matrix gewissermaßen zu befreien und das programmtechnisch handhabbar zu machen. Das ist der letzte wichtige Hinweis heute. Matrizen und damit, nein, Punkte, dafür haben wir es angewandt. Und damit auch Linien oder beliebige Polygone, ja, können damit wunderbar transformiert werden. In alle Richtungen, in die Sie wollen. Aber Vorsicht bei Normalen. Denn, als ein Gegenbeispiel, dass es schief geht, nehme ich mal an, ich habe diese Ebene und diese Normale. Ich transformiere um 0,5 entlang der X-Achse. Ich mache einfach eine Skalierung. Ja? Was passiert? Na, diese Gerade wird zu der Geraden. Okay? Aber diese Schräge, diese Richtung bleibt so. Und das ist falsch. Denn es müsste ja so sein. Okay? Also bei normalen Vorsicht, die Anwendung der normalen Transformationsmatrix bringt Fehler, aber ohne Beweis jetzt, auch da wissen wir eine Lösung, es ist nämlich die transponierte der Inversen. Und wenn Sie jetzt viel mit Indizes fummeln wollen, könnten wir auch diesen Beweis machen, den ersparen wir uns aber. Und noch eins, es ist sehr schön bei Rigid Bodies, bei also Transformation starrer Körper, das sind nur Rotationen und Translationen, da kann ich nämlich m hoch minus 1 durch mt ersetzen und die Transponierte einer Transponierten ist wieder die Ausgangsmatrix. Also viele schöne Eigenschaften, die man auch allgemein beweisen könnte, aber hier nicht. Das ist der Punkt, den Sie sich merken müssen, eigentlich nur blau und grün. Gelb ist also halbrot, das wissen Sie ja, und das kommt erst nächstes Mal. Gelb und grün im 3D sind das die linearen Komponenten, das die Translationskomponenten. Und hier haben wir bisher immer 0, 0, 1 hingeschrieben. Steht da 0, 0, 1, dann ist das eine affine Transformation, das heißt, sie lässt sich immer zusammensetzen aus Translationen und beliebigen linearen Operationen. Steht da aber irgendwo etwas anderes, hier unten, nicht null, dann Vorsicht, Vorsicht.